Wer von euch hat eine große Klappe? Das sind ein paar da, gut. Am Auto, ja. Wo ich herkomme, hat man zu so Leuten gesagt, die haben ein richtiges Schlappmaul. Noch nie gehört? So ein richtiges Mainzer-Schlappmaul. Simon Petrus war jemand mit einer großen Klappe. Der konnte seinen Mund nicht halten und der war auch gerne so erst gesprochen, dann gedacht. Immer direkt raus. Was drin war, das musste auch rausgehauen werden. Aber dazu gepasst hat, zu seiner großen Klappe passt sein großer Mut. Immer wenn die anderen schon gekniffen haben und den Schwanz eingezogen haben, ist Petrus immer noch last man standing. Alle anderen verzweifelt und Petrus sagt, Jesus, wenn du willst, dann lass mich auch aus dem Boot rauskommen. Alle anderen denken, und Petrus geht raus. Alle anderen haben längst Fersengeld gegeben und Petrus schleicht hinterher, um zu sehen, was sie mit Jesus machen. Seiner großen Klappe entspricht sein großer Mut. Und er bekommt große Verheißungen. Jesus sagt ihm, du bist der Fels, auf den ich die Gemeinde bauen werde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Nachdem Jesus zurückgegangen ist in den Himmel, was macht Petrus? Er wird Reiseprediger. Er wohnt nicht nur in Jerusalem, sondern er reist herum im Land, in Israel, gründet Gemeinden, besucht einzelne Gemeinden. Wir hören da eine Geschichte in der Apostelgeschichte 10, wo er zu Gast ist bei Simon, dem Gerber, in Joppe. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus, wir sagen das so selbstverständlich, aber wir stellen uns meistens nicht vor, was das heißt. Petrus war Jude, wie alle 12 Jünger, wie Jesus auch. Und sie haben in einem doch relativ geschlossenen jüdischen Kontext gewohnt. Sprich, nicht irgendwo im Ausland, sondern in Israel, wo auch die allermeisten anderen Menschen, die da gewohnt haben, Juden waren. Kapernaum, wo er herkam, war ein kleiner Ort am See Genezareth, seine Heimat, seine Familie dort. Jeder, der aus einem kleinen Ort stammt, weiß, wie das ist. Jeder kennt jeden, mit dem halben Dorf ist man verwandt. Ein geschlossener Kontext. Und jetzt hat sich sein Horizont schon sehr geweitet. Er wohnt nicht mehr in seinem Heimatdorf. Er arbeitet nicht mehr als Fischer, wie sein Vater und vermutlich auch die Generationen davor, sondern er ist in Jerusalem, er reist herum. Er ist zu Gast gerade in Joppe bei diesem Simon, dem Gerber. Er hat eine Gebetszeit mit sich ganz alleine. Wahrscheinlich war es heiß, denn es heißt, er war oben auf dem Dachterrasse, also auf dem Flachdach, wie die Häuser so im Orient sind. Und er sucht ganz alleine die Gegenwart Gottes. Liebe Geschwister, diese Zeiten des persönlichen Gebets sind durch nichts zu ersetzen. Danke. Es ist durch nichts zu ersetzen, es hilft nichts anderes, wir brauchen es. Was wird nicht alles verpasst an geistlichem Segen? Weil wir lieber den Fernseher einschalten oder unsere Mails checken oder es schon wieder Beep gemacht hat für die nächste WhatsApp. Wir brauchen diese besonderen Zeiten der Stille und Ruhe mit Gott. Und während Petrus am Beten ist, bekommt er Hunger. Wir wissen nicht, wie lange er gebetet hat, also entweder beten macht hungrig, oder er hat lange gebetet, auf jeden Fall, er bekommt Hunger. Und in der Zeit, wo jetzt das Essen vorbereitet wird, er hat schon Hunger, er hat das irgendwie schon angemeldet, das heißt, das Essen, die Mahlzeit wird zubereitet, er betet weiter. Und es ist ganz nett hier, wie man merkt, dieser körperliche Hunger entspricht auch einem geistlichen Hunger. Er betet weiter und es heißt dann, also Martin Luther übersetzt das, er geriet in Verzückung. Wörtlich das griechische Wort, was da steht, heißt Ekstase. Er ist am Beten und der Geist Gottes kommt mächtig auf ihn. Ekstase meint, er fängt an zu tanzen und zu loben und zu jubeln, ist völlig darin Gott anzubeten. Und während er in Ekstase ist, hat er auf einmal eine Vision. Also er sieht etwas, er ist wach, er sieht etwas, was gar nicht da ist. Nicht schlecht, oder? Hättest du auch gern mal eine Vision? Vielleicht muss vorher die Ekstase sein. Selbst wenn du es nicht magst. Wir wissen nicht, ob Petrus das gemocht hat. Er wurde auch nicht danach gefragt. Aus seinem Gebet hat sich das ergeben. Und Gott nutzt gern unsere Umstände. Er hat Hunger. Er wartet aufs Essen. Und wie es uns geht und wie unsere Umstände sind, das ist für Gott immer gleichnisfähig. Er kann das benutzen, er benutzt das auch gerne, weil wir die Dinge dann besonders gut verstehen. Ich bräuchte jetzt mal einen Freiwilligen, der den Petrus spielt. Danke. So, knie dich doch mal hier vorne hin zum Beten. Und ganz oben in seiner Vision kommt ein Leintuch herab. Wie so ein Tischtuch, das ist noch nichts Schlimmes. Jetzt wird das Tischtuch geöffnet. In meinem hier ist jetzt nichts drin. Der Petrus sieht aber Dinge, die ihm nicht angenehm sind. Er sieht dort lauter unreine Tiere. Tiere, die auf der Erde kriechen, vermutlich irgendwelche Reptilien, unreine Vögel, Schlangen, vielleicht Spinnen, was weiß ich. Und dann sagt die Stimme dazu, nimm, schlachte und iss. Heute Schlangenragout. Morgen frittierte Ratte. Übermorgen ein Würmersorbet. Nimm und iss. Was macht der Petrus? Er sagt, nein, um Himmels Willen, das habe ich noch niemals in meinem Leben getan, das werde ich nicht essen. Das Tuch verschwindet. Er hat immer noch Hunger. Das Tuch kommt wieder. Zweiter Versuch. Nimm und iss. Was macht er? Abstand. Dritter Versuch. Wieder das Tuch. Was soll das? Der Mann ist Jude. Er kennt die Gebote ganz genau. Und er sagt dann, ich habe in meinem Leben noch niemals etwas Unreines gegessen. Er hat immer koscher gelebt. Immer, immer, immer. Wisst ihr, was wir daraus erfahren? Auch Jesus muss immer koscher gegessen haben. Denn in den 3 Jahren haben die oft zusammen gegessen. Es muss immer koscher gewesen sein. Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Die Jünger miteinander haben sich voll an die Speisegebote gehalten, als Jesus bei ihnen war. Ich habe das noch nie gemacht. Noch einmal kommt es. Er sagt, nein, es ist unrein, ich kann das nicht essen. Und Gott sagt, erklär du nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Wenn ich das gebe, das Ding verschwindet wieder. Jetzt ist der arme Petrus, hat eine wunderbare Zeit gehabt mit dem Herrn, hat gebetet, ist in Ekstase geraten, hat eine Vision gehabt, um hinterher völlig ratlos zu sein. Was soll das? Gegen all das, was ich gelernt habe? Gegen all das, was mir angenehm ist? Und ich weiß überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Hallo Herr, könntest du es mir nochmal anders sagen? Klarer, eindeutiger, ich würde es gern verstehen. Schlachte und iss, ich will nicht. Und es gibt, das eine ist, die Gebote zu halten. Das andere sind Dinge, die wir tief gelernt haben. Der Petrus hält nicht nur die Gebote, weil er es mit seinem Kopf verstanden hat, sondern er ist ja so aufgewachsen. Jeder einzelne Tag seines Lebens war davon geprägt, so zu essen. Das hat seine Mutter mit ihm gemacht, als er ganz klein war. Das hat jeder in seinem Umfeld gemacht. Das ist ein Muster, was ganz tief verinnerlicht ist. Es ist das Normale und Gute. Und es entsteht dadurch nicht nur etwas in unserem Kopf, sondern auch in unseren Gefühlen. Und diese Tiere, die finden er nicht nur, das darf ich nicht, ich entscheide mich dafür, das will Gott nicht, das darf ich nicht, sondern es weckt einen Ekel. Du kannst mich hinsetzen, danke. Es weckt einen Ekel und ihr wisst, Ekel ist nicht etwas, was in unserem Kopf entsteht. Ich halte dir was Ekliges hin, was du eklig findest und ah! Bei dem einen ist es die Spinne, anderer findet was anderes eklig. Gibt es Sachen, die ihr eklig findet? Jetzt stell dir vor, Gott präsentiert dir das in der Vision und sagt, nimm und iss. Super. Bei mir wäre es vielleicht ein Oktopus. Boah. Bei dir was ganz anderes. Nimm und iss. Ekel. Und dann sagt er, was Gott reingemacht hast, erklär du nicht für unrein. Was fällt dir schwer? Wo ekelst du dich? Nicht nur vor Essen, vor Menschen, vor Zusammenhängen. Darf Gott dich herausfordern? Bist du bereit, dass er deine Grenzen erweitert? Oder sagst du mir so, ja, lieber nicht. Ich kenne gut mein kleines Karo. Bitte beweg dich in meinem Karo, in meinem Kästchen. Nicht zu viel Neues. Nicht zu viel Grenzerweiterung. Es sind hier zwei Stränge miteinander verwoben. Ganz wunderbar in der Geschichte, weil wir etwas daran sehen können, wie Gottes Geist arbeitet. In der einen Stadt, in Joppe, passiert das mit dem Petrus, wo das Tuch runterkommt, wo er betet, wo diese komischen Tiere sind, die er essen soll. Zwei Tage vorher, vielleicht so knapp nicht ganz 100 Kilometer entfernt, in Caesarea, wirkt ebenfalls der Heilige Geist. Bei einem anderen Mann, einem römischen Hauptmann mit Namen Cornelius, ein Heide, der aber Gott lieb hat und von dem wir wissen, dass er viel Gutes getan hat. Und diesem Mann erscheint, wie könnte es anders sein, in seiner Gebetszeit ein Engel, zwei Tage vorher. Und der hat ihm aufgetragen, gesagt, schick Boten nach Joppe, lass den Simon Petrus zu dir rufen, er ist zu Gast im Hause des Gerbers Simon. Was für den einen unrealistisch war, das zu essen, das ist für den anderen unrealistisch zu denken, ich lade einen Juden in mein Haus ein und er wird kommen. Das haben die Juden nicht gemacht. Denn wenn sie in das Haus eines Heiden gegangen sind, waren sie unrein für die nächsten 14 Tage. In diesen 14 Tagen durften sie nicht beten, nicht in den Tempel, nicht in die Synagoge, nichts tun. Sie waren die ganze Zeit unrein, haben noch jeden anderen unrein gemacht, den sie angefasst haben, selbst wenn sie nur auf dem gleichen Stuhl gesessen haben wie der. Man ist in Häuser von Heiden nicht reingegangen. Punkt. Es sei denn, man wurde mit Waffengewalt hineingeschleift. Das war der Einzige. Man hat die auch nicht angefasst normalerweise. Hat da immer schön Abstand gehalten. Reden so war gerade noch okay. Und sagt, schick den Boten, der soll zu dir in dein Haus kommen. Der Hauptmann könnte sofort anfangen zu lamentieren und sagen, Gott, das wird nicht klappen. Die Juden machen sowas nie. Du kennst sie doch. Du weißt, wie oft sie mich schon abgelehnt haben, wie sehr sie mich verletzt haben, wie sehr sie mich zurückgewiesen haben, obwohl ich ihnen so viel Gutes getan habe. Du kennst doch den ganzen Verein. Der Hauptmann hört und handelt. Und er schickt Boten aus im Vertrauen, Gott wird wissen, was er sagt. Gott weiß, was er tut, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dass es funktioniert. Es gibt beide Male keine direkte Erklärung. Weder der Petrus bekommt direkt die Erklärung, noch der Hauptmann bekommt direkt die Erklärung. Sie bekommen nur jeweils Dinge gezeigt oder aufgetragen. Beim Petrus, das ist sehr interessant für uns, wenn wir prophetische Dinge bekommen, oft bereiten uns starke prophetische Eindrücke auf etwas vor, was noch gar nicht passiert ist. Die Erklärung ergibt sich oft erst aus etwas, was passiert, und auf einmal ist es wie ein Schlüssel für etwas oder wie ein Puzzlestück, das zusammenpasst. Aber in dem Moment, wo ich es bekomme, ist es noch gar nicht, erschließt es sich noch gar nicht. Deswegen ist es gut, die Dinge im Herzen zu bewahren, festzuhalten und dann zu merken, aha, und jetzt ist es da. Vor einigen Jahren schon, eine ganze Reihe von Jahren schon, waren wir mit einer Gruppe von Leuten zusammen und haben gebetet. Und es ist ja immer besonders spannend, wenn es dann übereinstimmende Bilder gibt. Und fast alle in der Runde, wenn für eine Person gebetet, hatten Bilder mit Windmühlen und mit Wasser. Die Person konnte nichts damit anfangen. Windmühlen und Wasser. Ein halbes Jahr später hat sie mir geschrieben und gesagt, du, Windmühlen und Wasser, ich bin kurz entschlossen für ein halbes Jahr auf eine Bibelschule gegangen und ich war die ganze Zeit im Zweifel, soll ich das machen und ist es die richtige? Und als ich hier angekommen bin, das Haus liegt mitten umgeben von allen möglichen Seen und Wasser und von meinem Fenster aus sehe ich mindestens 3 Windmühlen. Gott hatte das schon bestätigt und genau gewusst, ein halbes Jahr vorher. Sie hatte das mit sich getragen und auf einmal war es der Schlüssel, der sagte, Mensch, das passt, das stimmt, du bist richtig. Hier ist es genauso. Die Boten kommen, sie machen sich 2 Tage vorher auf den Weg. Petrus weiß noch nichts von seinem Glück. Passend zeitgenau hat er Hunger, bekommt er dieses Tuch. Er sitzt noch da und grübelt, wahrscheinlich hat er immer noch nichts zu essen bekommen, was los ist. Da klopfen diese Boten an und sagen, hey, wir sollen dich einladen, komm doch mit uns zum Haus unseres Hauptmanns Cornelius in Caesarea. Die erwarten, dass er sagen wird, hier, könnt ihr knicken, ich bin Jude, ich komme nicht zu euch. Weil er diese Vision hatte, reagiert er anders. Er bringt die beiden Dinge zusammen und merkt, oh, Gott hat mir schon etwas gezeigt, er hat mich auf etwas vorbereitet, wo er mich haben will. Ich soll das, was er für rein erklärt hat, nicht für unrein erklären. Ich soll mitgehen. Er geht mit, er folgt der Einladung. Die 2 Stränge verweben sich miteinander. Im Haus des Cornelius, obwohl er erwarten muss, dass der Petrus Nein sagen wird, hat sich bereits eine ganze Gruppe von Leuten versammelt, die sehnlichst darauf warten, dass dieser Mann kommt und zu ihnen spricht. Die ganzen Leute, die in seinem Umfeld sind, die auch Gott lieb haben, haben sich zusammengefunden. Der Petrus kommt hinein. Er geht das erste Mal in seinem ganzen Leben über die Schwelle eines heidnischen Hauses, verlässt weit seine Komfortzone und ist völlig überrascht, eine Menschenmenge anzutreffen, die alle hungrig danach sind, dass er das Wort Gottes austeilt und predigt. Er sagt, jetzt verstehe ich, dass Gott nicht nur für uns aus dem Volk Israel gekommen ist, sondern dass er auch den Heiden was sagen will und sie lieb hat. Und er fängt an zu predigen. Während der Predigt, völlig unerwartet, nicht abgesprochen, außerhalb der Liturgie, fällt einfach der Heilige Geist auf die Leute. Es war nicht abgesprochen. Das hat Petrus auch nicht vorher gewusst. Der Ordnerdienst war nicht darauf eingestellt. Einfach kommt der Heilige Geist und fällt auf die Leute. Ein paar Brüder waren mitgekommen aus Joppe. Jüdische Brüder, jüdischem Hintergrund. Die sind total entsetzt. Wie kann Gott das machen? Leute, es sind Heiden. Die anderen, die nicht dazugehören, für die die Verheißungen nicht gelten. Der Heilige Geist hält sich nicht an unsere Regeln. Ist unverschämt. Wisst ihr, warum der sich nicht an unsere Regeln hält? Der ist gar kein Deutscher. Ihr müsst euch den Heiligen Geist mehr so vorstellen wie ein Italiener. Regeln sind da, um kreativ mit ihnen umzugehen. Vielleicht ist auch mehr wie Menschen noch aus noch anderen Ländern, die denken, Regeln sind da, um immer einen Weg drumherum zu finden. Er hält sich nicht an unsere Regeln, sondern er folgt seiner eigenen Agenda. Nicht nur damals, das liebt er. Und er liebt es auch, uns zu überraschen. Wenn man zurückschaut in die Kirchengeschichte, der Heilige Geist hat immer wieder unterschiedlich zu Erweckungszeiten gewirkt. Und wenn dann irgendwo eine neue Erweckungsbewegung oder Welle war oder so, da haben die Leute aus der letzten Erweckungsbewegung sich darüber aufgeregt und gesagt, also wie kann das Wirken des Heiligen Geistes sein? Das ist ganz anders, als es bei uns war. Heiliger Geist muss so und so sein. Wenn der Heilige Geist kommt, fangen alle an zu weinen. Und beim anderen Mal haben sie jetzt gelacht. Das ist nicht der Heilige Geist. Womöglich der Geist von unten oder sonst irgendwas. Wir sind immer in der Gefahr, das, was wir mit Gott erlebt haben, was unsere persönliche Biografie mit ihm ist, zu verabsolutieren und zu verallgemeinern und zu sagen, so muss es laufen. So muss es für den anderen sein und so wird der Geist Gottes das immer und immer und immer wieder machen. Und ich verrate dir was, nein. Er macht es nicht von der Stange, sondern immer wieder neu, immer wieder kreativ und ganz oft auch sehr individuell. Das sind maßgeschneiderte Schuhe. Das ist der maßgeschneiderte Anzug, der zu dir passt, das maßgeschneiderte Kleid. Nicht das, wo alle das Gleiche tragen. So ist es auch hier, er hält sich nicht an die Regeln und das Wirken des Heiligen Geistes sprengt oft unsere Vorstellungskraft. Wir erwarten Dinge nach gewisser Weise und es passiert dann anders. Zum Beispiel haben die vielleicht erwartet, es muss eine Taufe kommen, dann bekommen sie den Heiligen Geist. Passiert nicht. Sie müssen ihre Sünden bekennen, dann bekommen sie den Heiligen Geist. Auch das passiert nicht. Und hier passiert eine Revolution im Haus des Cornelius, denn Jesus hatte gesagt, ich bin gekommen, um den Schafen des Hauses Israel zu dienen, den Verlorenen. Als diese Frau gekommen war, deren Tochter krank war, hat er noch gesagt, nein, das geht nicht, er heilt sie dann doch. Hier wird das Tor weit geöffnet. Für uns Leute aus den Nationen ist das das eigentliche Pfingstfest. Der Geist Gottes wird ausgegossen, auch auf die Heiden. Und Petrus ist bereit, es zu tun und zu bleiben. Und der Cornelius ist gut vorbereitet. Alle, die dort warten, sie sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und wisst ihr, es ist sehr unterschiedlich, wenn man mit Menschen über den Glauben reden will, merkt man, mit manchen geht das sehr gut und mit anderen rennst du gegen eine Wand. Habt ihr schon erlebt? Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie mit so einer Kerze. Es gibt Kerzen, da machst du Streichholz an, du kommst dran und die brennt direkt. Und es gibt Kerzen, da hast du das Gefühl, du musst den Docht erst rausoperieren aus der Kerze, bis überhaupt irgendwann mal etwas anfängt dort. Und es fordert viel Energie und Kraft. Und so ist es auch bei Menschen unterschiedlich. Manche sind offen und bereit. Es gibt ein Fenster, ein Zeitfenster oder eine Gelegenheit, wo sie ganz sensibel sind, hungrig sind, auf der Suche sind und es ist ganz leicht. Du berührst sie und sie sind neugierig und es entsteht direkt Kontakt und man kann weitergehen. Und mit anderen geht es eben gar nicht. Und bei der Kerze ist es ja so, das Wachs verbrennt nicht direkt, sondern gast was aus und das verbrennt. Das entzündet sich und bildet die Flamme. Und es ist diese Offenheit, diese Sehnsucht nach Gott, nach Wahrheit, nach Liebe. Und da springt der Funke leicht über. Manchmal ist das in schwierigen Lebenssituationen. Bei manchen Menschen aber auch einfach, weil sie ins Fragen gekommen sind, ins Suchen gekommen sind über äußeren Umständen oder was andere erlebt haben. Das kann ganz verschieden sein. Und es ist immer gut, dafür sensibel zu sein. Wer ist gerade auf der Suche und offen und auch nüchtern genug zu sein, zu sagen, hey, wo jemand nicht suchend ist, auch nicht den Docht rauszupulen. Sondern zu sagen, dann ist jetzt nicht die Zeit, dann warte ich, dann habe ich Geduld, dann bete ich für ihn. Die Brechstange hat noch selten Gutes bewirkt. Sondern, wie gesagt, Geduld und Ruhe. Die zweite Möglichkeit ist immer, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es eine höhere Energiezufuhr gibt. Im Ofen brennt jede Kerze. Wenn es heiß genug drumherum ist, fängt die ganze Kerze an zu brennen, selbst wenn sie keinen Docht hat. Also die zweite Möglichkeit ist immer, ich helfe Menschen hinein in eine Atmosphäre, wo sie das erleben können, wo sie spüren können, etwas von der Liebe Gottes, von seiner Kraft, von seiner Zuwendung zu uns. Ich habe euch gesagt, ich bin gestern gerade vom Zeltlager heimgekommen. Solch eine intensive Zeit von 14 Tagen mit den Kindern, das ist immer so etwas, wo man merkt, Dinge verdichten sich. Kinder, die überhaupt keine Erfahrung mit dem Glauben haben, die aus Familien kommen, die nichts damit zu tun haben, die in den ersten Tagen ganz auf Distanz sind, die im Laufe der Zeit merken, Mensch, das ist schön hier, das macht Spaß, die andere fragen, die in den Kontakt gehen, die anfangen mitzumachen. Und es ist immer ganz bewegend, wenn einer das allererste Mal in seinem Leben dann betet, nur helfen darf, das allererste Mal etwas versteht, berührt wird, bewegt wird. Mit Kindern ist es oft leichter als mit Erwachsenen. Aber es geht auch mit Erwachsenen, sie mitzunehmen, an solche Orte hineinzubringen. Zum Schluss. Gott macht manche Dinge ganz genial. Er nimmt den Petrus, der ganz fest in seiner jüdischen Identität ist, und lässt ihn den Brückenkopf werden hin zu den Heidenvölkern. Es entsteht nie ein Zweifel, dass der Mann eine feste jüdische Identität hat. Er ist dann der, der als die Rückfragen aus Antiochia kommen, ja, wie sollen wir das denn jetzt halten mit den Leuten, die neu zur Gemeinde kommen, dessen Wort dann zählt und der sagt, sie müssen keine Juden werden, um Christen werden zu können. Sie müssen nicht das ganze Gesetz erfüllen und auf sich nehmen. Und was auch so tröstlich ist, Martin Luther hat gesagt, naja, die Fehler der Heiligen sind mir oft tröstlicher als all ihre Dinge, die sie können. Genau an dieser Stelle, wo er so Wunderbares hier gemacht hat, er geht über die Schwelle ins Haus des heidnischen Hauptmanns. Hinterher sagt er, als sie gefragt werden, nein, sie müssen das nicht einhalten. Und bei einer anderen Gelegenheit ist er selbst in Antiochia. Der Apostel Paulus schreibt das im Galaterbrief Kapitel 2. Und es geht wieder um die Frage des Essens. Und er selbst fällt zurück, weil welche kommen, die das total hochhalten und wichtig machen. Irgendwelche Leute, die an Jesus glauben, die zu Jakobus gehören, zu seinem Kreis und für die jüdischen Traditionen ganz wichtig sind. Und Paulus ist dann, der Petrus ist dann auf einmal auch nicht mehr mit den Heiden zusammen. Wisst ihr, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Und es ist auch nicht schlimm, in alte Muster zurückzufallen. Das passiert einfach, das passiert jedem von uns. Dinge, die wir aufgenommen haben als Kinder, die wir verinnerlicht haben, die wir ein Leben lang gelebt haben, die sind nicht einfach so weg. Schwierig ist es nur, Fehler zu machen und sich für gut zu erklären. Fehler zu machen und zu sagen, ich habe gar keinen Fehler gemacht. Solange ich bereit bin, mir was sagen zu lassen und korrekturbereit bin, zuzuhören. Und sicherlich war das für den Petrus nicht angenehm, dass der Paulus gesagt hat, das hast du nicht richtig gemacht. Vielleicht hat er es auch erstmal von sich gewiesen und gesagt, nein, das stimmt nicht. Würde euch allen nie passieren, weiß ich. Könnte nur mir passieren. Aber dann doch bereit zu sein, es anzunehmen und zu sagen, hey, wenn ich drüber nachdenke, du hast recht. Ich habe es auch schon anders gesehen und gelebt, es stimmt. Und es ist ja immer nur so, eigentlich ist es nur ein kleiner Schritt zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Sowohl zu Menschen als auch zu Gott. Das Einzige, was es schwer macht, ist unser Stolz. Aber wir wollen ja nicht gern Fehler machen und wir wollen auch nicht gern sagen, ich lag falsch, es tut mir leid, ich habe daneben gegriffen. Ich habe eine ganze Zeit gebraucht, das zu lernen. Und manchmal fällt es mir immer noch schwer, vor allem von Sachen, wo man genau dachte, dass man recht hat. Und dann über seinen Schatten zu springen und zu sagen, nein, es tut mir leid, ich habe den Fehler gemacht. Und wisst ihr, sobald das ausgesprochen ist, ist alles wieder gut. Alles ist wieder im Lot. Ich kann wieder neu anfangen mit Gott, mit Menschen. Es gibt eine neue Basis, auf der man zusammenkommen kann. Und für dich selbst. Vielleicht gibt es eine Beziehung im Moment, wo du merkst, das passt nicht. Wir haben Ärger, wir haben Streit, es läuft nicht. Klär für dich selbst ab, gibt es etwas, wo ich eigentlich sagen müsste, hey, es tut mir leid, ich habe den Fehler gemacht. Und oft, sobald das ausgesprochen ist, können oft ganz neue Sachen entstehen. Ich fasse das zusammen, die Predigt. Wie ging es los? Mit Beten und Hören. So hat alles gestartet, sowohl beim Cornelius als auch beim Petrus. Wie ging es weiter? Sie waren beide gehorsam und waren bereit, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hatte, obwohl es außerhalb ihres Erwartungshorizontes lag und das, was normal war. Dritter Punkt, empfangen und erkennen. Die einen empfangen den Heiligen Geist und der Petrus sagt dann, hey, wenn sie den Heiligen Geist bekommen haben, wer bin ich dann zu sagen, sie dürfen nicht getauft werden, sie können nicht zu Jesus gehören. Und ich glaube, das ist eine gute Haltung. Wer bin ich? Ich habe liebe katholische Geschwister, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und ich verstehe nicht alles, was sie tun. Es gibt Dinge ihres Glaubens, wo ich nicht mit kann. Wenn sie Maria anbeten, sorry, bin ich raus. Auch bei der eucharistischen Anbetung, stundenlang vor der Hostie zu verharren, bin ich raus. Aber wer bin ich, zu sagen, wenn sie Jesus lieb haben, wenn sie erfüllt sind vom Heiligen Geist, ich kann es nicht verstehen. Ich bin gespannt, wie es im Himmel einmal die Lösung dazu geben wird. Aber wer bin ich, über ihn den Stab zu brechen? Und zu sagen, ich weiß es besser, ich bin der Herr, ich habe die Weisheit über alle Dinge. Ich werde es nicht predigen, ich werde euch nicht dazu raten, ich werde es auch nicht anleiten. Ich werde es vermutlich auch nicht mitmachen, wenn sie es tun. Aber ich bin trotzdem gern mit ihnen zusammen. Zu guter Letzt, das Reich Gottes ist etwas Dynamisches. Es breitet sich aus, es geht weiter, es ist Bewegung auf Gott hin und es ist Bewegung auf Menschen hin. Es ist nicht statisch, es ist nichts Festgefügtes und Gefahrenes, sondern es ist etwas, was sich immer verändert und bewegt. Und es ist leicht, wenn du auch in Bewegung und beweglich bleibst. Wer alles ganz fest fügt, tut sich meistens auch schwer, beweglich zu bleiben mit dem Geist Gottes und seinen Leiten und Führen hinterherzugehen. Amen.